Aber bitte mit Drama. Und wer jetzt an den Joghurtsoße gedacht hat, der liegt definitiv falsch. Aber womit ihr richtig liegt, ist, dass ihr hier wieder bei Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast, der immer am Donnerstagabend läuft und immer von mir, Florian Gramann, und von Nicolas Sievert moderiert wird.
Hallo, ich bin der festen Überzeugung, dass Jazz und Heavy Metal ein und dieselbe Musikrichtung sind.
Wie kommst du darauf?
Es ist halt so.
Es ist halt so. Ich würde sagen, das eine ist aus dem anderen entstanden, aber das ist nicht heute Thema dieser Folge. Worum geht's heute?
Es geht um indische Mythologie. Gott, ist das kompliziert.
Oh ja, allerdings. Aber dazu kommen wir nach dem Intro. Zurück mit den Mythologien. Wir hatten ja ganz zu Beginn dieses Podcasts ein, zwei Folgen zur Zukunft und wir haben daraufhin beschlossen, die Vergangenheit quasi zu behandeln, indem wir über Mythologien sprechen. Wir hatten jetzt drei sehr erfolgreiche Folgen auf unserem Podcast, die sich um die griechische Mythologie gedreht haben. Nämlich einmal den Trojanischen Krieg, der ziemlich abgegangen ist. Die Odyssee und Perseus. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen ja auch mal ein bisschen was, noch mal ein bisschen über den Horizont hinaus, was über Mythen erfahren.
Genau, und wir haben mal geguckt, was weiter westlich so alles abläuft und haben gedacht, hey, warum nicht mal mit indischer Mythologie auseinandersetzen. Und das Erste,
weiter
was ich gelernt
westlich,
habe...
Weiter östlich, oder?
Also wenn du weit genug nach Westen gehst,
ja gut,
dann kommst du irgendwann auch an. Aber nein, stimmt, weiter östlich, ja. Geht schon wieder gut los.
Ja, geht schon wieder gut los.
Also wie war es nochmal? Schweden ist über Finnland, richtig?
Ja,
so ungefähr.
37 minus 2 ist 35.
Genau.
Okay, Entschuldigung, aber ich hatte dich unterbrochen.
Also. Genau, aber nein, indische Mythologie. Und das Erste, was ich gelernt habe, ist, das ist immer noch, also das, Entschuldigung, indische Mythologie sehr auf Religion fußt und dass im Grunde der Hinduismus die älteste noch praktizierte Religion ist.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil wenn wir jetzt uns andere Mythen angucken, wie die griechischen oder auch die keltischen oder die bei den Wikingern vorhanden war, das wird ja quasi heutzutage nicht mehr aktiv praktiziert oder keiner opfert jetzt mehr Aphrodite irgendwie einen Apfel oder was weiß ich. Das passiert ja im Grunde nicht mehr.
Es gibt Neuhellenisten, die so diesen römisch-griechischen Glauben neu praktizieren oder weiter praktizieren. Aber die haben halt, wie gesagt, die waren halt auch für diese, die Hellenisten, die gab es ja dann für mehrere tausend Jahre nicht.
Ja.
Wobei der Hinduismus seit, ich glaube, 1200 vor Christus praktiziert wurde, 800
ich
glaub, vor Christus. Eine ganz,
genau weiß
ganz
auch nicht.
Lange Zeit, schon vor, also wie gesagt, die älteste lebende Religion, Punkt. Beenden wir das da.
Um den Satz zu Ende zu bringen. Ja, und ich habe auch mitbekommen, oder das, was ich so ein bisschen, weil wir müssen einfach gestehen, wir kennen uns mit indischen Mythen, bevor ich mich mit dieser Folge auseinandergesetzt habe, kannte ich mich im Grunde 0,0% aus. Also so ein bisschen habe ich was gehört davon, aber im Grunde kannte ich mich nicht aus. Und wie die Zeit so will, sage ich jetzt einfach mal, hat sich natürlich im Laufe der ganzen Historie rund um den Hinduismus auch die Fokussierung auf die unterschiedlichen Götter total verändert. Und ganz viel ist durcheinander gemischelt worden. Dann hat der eine Gott die Fertigkeit, dann wieder die andere die und hin und her und kreuz und quer.
Ja,
also das ist alles sehr...
Es gibt ja auch Götter, die einfach... im Grunde derselbe Gott sind, aber andere Namen haben und dadurch einen unterschiedlichen Aspekt irgendwie darstellen sollen. Aber es ist trotzdem, trotzdem ist irgendwie bekannt, das ist einfach dieser Gott, diese Reinkarnation.
Genau, also das ist extrem komplex, einfach weil es verwirrend ist, weil die halt mehrere Namen besitzen können und gleichzeitig mehrere Bedeutungen, wie du gesagt hast. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, so ein bisschen euch die Götterwelt des Hinduismus oder die indischen Götter näher zu bringen. Wie gesagt, wir sind keinerlei Experten. Es gibt da unterschiedliche Strömungen in dieser Religion. Also es gibt ja einmal den Hinduismus, der wohl am bekanntesten ist. Es gibt noch Shivanismus, es gibt auch noch Buddhismus. Buddhismus ist natürlich auch noch sehr bekannt. Das ist ja soll, glaube ich, Buddha war, glaube ich, auch eine Reinkarnation oder ein Avatar einer von Shiva, glaube ich. Aber siehst du, auch da hört schon mein Kenntnisstand wieder auf. Ich weiß nicht, weißt du was darüber?
Aus der hinduistischen Perspektive nicht, aber im Buddhismus war ja Buddha einfach nur ein Mensch, der quasi die Erleuchtung gefunden hat.
Ja, und ja, das genau, war's. Durch sehr lange Meditation oder so ähnlich, ne? Ja, das ist auf jeden Fall sehr kompliziert gewesen.
Wir können ja vielleicht einmal anfangen, wie diese Geschichten organisiert sind. Wir haben ja in der griechischen Mythologie, beziehen wir ja das meiste, das wir kennen, aus den Epen, die entstanden sind. Da haben wir halt die Ilias, wir haben die Aeneas, wir haben die Odyssee und dann haben wir halt noch verstreute Erzählungen, Geschichten.
Ja, ja, genau.
In der nordischen Mythologie haben wir ja die Edda. Daraus beziehen wir quasi aus der nordischen Mythologie all unser Wissen, weil und einigen verstreuten Geschichten, irgendwie Volkserzählungen und so. So ist es ja auch mit dem Hinduismus und der indischen Mythologie. Die beruft sich ja auch auf Texte, nämlich auf zwei. Um genau zu sein, nämlich auf die Mahabharata
und
die Ramayana und dann gibt es noch die Puranas, was quasi diese verstreuten Geschichten sind. Und die Mahabharata ist ein ganz schöner Oschi verglichen mit der Ilias. Die Mahabharata hat irgendwie 240.000 Verse. Die Ramayana hat irgendwie 120.000 Verse.
Ist auf jeden Fall wesentlich kleiner, ne? Also, ich glaube, die Mahabharata, wenn ich das richtig ausgesprochen habe.
Mahabharata. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 A's.
Das ist echt ziemlich, ja. Man muss sich erstmal ein bisschen an die Namen gewöhnen, aber man kommt da schon rein. Ja, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass da ja so ein bisschen die ganze Entstehungsgeschichte erzählt wird. Also wie das Universum und wie die Erde und die Menschen und alles Mögliche so erschaffen worden ist, oder?
Genau, die Mahabharata ist so quasi das Kernstück, das auch irgendwie alles Kosmische behandelt. Die Ramayana ist, glaube ich, wirklich mehr so eine klassische Erzählung wie, also jetzt im Vergleich zu Ilias oder zu Odyssee, die sich auf bestimmte Charaktere bezieht und quasi deren Geschichte nachvollzieht.
Ja, 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 definitiv. Also deswegen hatte ich auch am Anfang den Held Rama quasi ein bisschen witzig angesprochen. Aber ja, also im Großen und Ganzen bezieht es sich ja dann auf Rama, der laut der Legende eine Reinkarnation von Vishnu sein sollte. Aber da kommen wir auch noch zu so einem interessanten Aspekt, wenn wir uns die Götter anschauen, denn bei den indischen Göttern oder generell in dieser Sagenwelt glaubt man halt, dass es quasi Reinkarnation, also die Wiedergeburt in anderen Körpern gibt. Und dass quasi die Götter, die es natürlich auch gibt, also die Brahma, Vishnu und Shiva, das sind die obersten drei, auf die wir gleich auch noch ausführlicher zu sprechen kommen, Auf jeden Fall, die werden quasi...
Nicht ganz...
kannst du ja gleich noch sagen, aber die werden quasi auch wiedergeboren in anderen Körpern und gelten dann als die sogenannten Avatare. So zumindest habe ich es verstanden. Aber du korrigier mich, falsch, ich weiß,
also,
falls ich falsch liege. So.
Also Brahma ist kein Gott.
Nee?
Brahma ist, glaube ich, die schöpfende Kraft des Universums.
Ja, aber er wird
aus,
doch schon
aus auch der auch die Götter, Gott aus der dann angesehen, die Götter entstanden, oder? Sind. Also die ursprünglichen Götter in der indischen Mythologie, das sind die altvedischen
Götter. Ja, genau.
Das waren
Indra, Agni und Varuna.
Genau. Die wurden ja im Laufe der Zeit, übrigens die Götter haben sich da auch ganz schön durchgeschaufelt, wurden dann ersetzt durch die momentan gängigen Shiva, Vishnu und Krishna. Und die haben halt Aspekte oder halt Avatare, Reinkarnation, und da kommst du da dann halt zu Leuten wie auch Ganesha und Kali und hast du nicht gesehen.
Ja.
Aber Brahma ist quasi die schöpfende Kraft des Universums, also alles was entsteht, ist von Brahma. Und ich glaube, Brahma Vishnu unterliegt dem Dharma, dem kosmischen Gesetz. Oder nee?
Ja, also Dharma ist quasi die Zeit, meint es, glaube
also,
ich auch. Ne?
Brahma ist im Grunde alles.
Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also ihr merkt, wir kommen ins Schleudern, weil halt die Bedeutung
übrigens an alle
mit der Verknüpfung eines einzelnen Namen sehr schwer zu machen ist. Das liegt einfach daran, weil in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Bedeutungen demselben Gott zugeordnet worden sind. Oder derselben Kraft, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag. Also ich hatte mir das auch so aufgeschrieben, dass es Brahma auch als Gott im Sinne von einer Person gibt, die, und da kommen wir auch noch zu einem Element der Darstellung von diesen Göttern, nämlich häufig mehrere Köpfe besitzt, 4 Köpfe an der Zahl, ursprünglich 5 hatte, und von Shiva wurde ihm ein Kopf abgeschlagen wegen irgendeiner Strafe, die ich aber nicht mehr im Kopf habe. Also das heißt, Brahma kann quasi einmal als Urkraft gewertet oder angesehen werden, so wie Nikolas das gerade erklärt hat. Andererseits kann man ihn auch als Gott verstehen. Aber man muss halt auch, glaube ich, berücksichtigen, dass Brahma in der heutigen Mythologie oder im heutigen Hinduismus ziemlich an Bedeutung verloren hat. Auch genauso wie Vishnu, ne? Also ich glaube, Shiva hat da ziemlich an Bedeutung gewonnen, ne?
Genau, also die oh Gott, also die höchsten indischen Götter bilden ja das sogenannte eine Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit. Ja. Ich hab den Namen vergessen.
Und Trimurti oder so ähnlich hieß das.
Genau, vielen Dank. und die bestehen halt aus der schöpfenden Kraft, also Brahma, aus der erhaltenen Kraft, der Aspekt wird dann Vishnu zugewiesen, und halt der zerstörenden Kraft, das ist dann Shiva zugewiesen.
Ja, so. Genau. Und die drei haben quasi auch Frauen, die also Gattinnen, die gleichzeitig auch Göttinnen sind. So zumindest habe ich das verstanden. Das ist einmal Sarasvati, die Göttin der Weisheit, Sprache, Wissenschaft, Künste und Literatur. Lakshmi, die auch vom Namen her kam die mir schon bekannt vor, das ist die Göttin des Glücks und der Liebe und der Fruchtbarkeit und des Wohlstands. Und dann gibt's die Frau von Shiva, das ist Parvati. Allerdings wird es jetzt kompliziert, weil Parvati angeblich 3 Darstellungsformen hat. Einmal als Parvati, Mutter, Familie, Liebende. Mhm. Dann als Durga, als Göttin des Todes und wütende Kämpferin.
Mhm. Und es geht noch als, schlimmer.
Und es geht noch schlimmer. Und als Kali, als der sich komplett auf diesen Todesaspekt bezieht und ja, im Grunde, genau. Ja, also ja. schon fast als böse angesehen wird. Andererseits nicht wirklich böse. Und das ist wiederum auch eine interessante Sache, weil der Tod wird nicht als etwas Schlechtes dargestellt, sondern eher als etwas Gutes, weil man ja danach wiedergeboren wird. Aber ja, also Durga und Kali sind schon sehr rabiat, sage ich jetzt einfach mal.
Es gibt auch eine Geschichte, da war, oh Gott, das kriege ich jetzt glaube ich nicht mehr alles zusammen, aber es gab irgendwie einen großen Krieg und Durga war daran beteiligt und ich glaube, sie hat irgendwie, die haben dagegen irgendjemanden gekämpft, dessen Blut, wenn es auf den Boden tropft, da irgendwie neue, irgendwie 100 neue Soldaten irgendwie für jeden Blutstropfen oder für jeden Blutstropfen ein neuer Soldat aus dem Boden schießt. Also hat Durga diesen, ich weiß nicht, das war auch ein Gott oder ein Dämon, hochgenommen, ihn ausgedrückt und sein ganzes Blut getrunken und ist dann irgendwie zu Kali geworden und hat angefangen quasi auf dem Schlachtfeld zu wüten und zu tanzen, so ja, sehr, ja, dass stimmt. es gedroht hat, die ganze Welt zu zerstören. Und das musste dann quasi verhindern, indem Shiva rangeholt wurde und der musste sich dann quasi unter Kali werfen, damit sie merkt, dass sie halt auf ihren Gatten rauftritt und sich dann dadurch beruhigt und die Welt gerettet wurde.
Ja, und das Ganze müsst ihr euch vorstellen mit irgendwie 4 bis 18 Armen, die alle möglichen Mordinstrumente in den Händen halten und da irgendwie das ganze Schlachtfeld irgendwie abmurksen oder gegen diesen Dämonen kämpfen. Insgesamt kann man generell dazu sagen, dass die Darstellung mit sehr, sehr vielen Armen oder Köpfen immer die Bedeutung hatte, dass der jeweilige Gott oder die Energie, wie auch immer, sehr, sehr stark oder mächtig ist. Also das war halt immer so ein Ausdruck davon, von dieser Stärke. Und gleichzeitig, und das kommt noch hinzu, von der Vielfalt des Gottes. Also er konnte auf der einen Seite mit dem Schwert handeln und auf dem anderen Arm hat er dann halt ein Saiteninstrument getragen. Also das, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, als ich mich damit beschäftigt habe, die indischen Götter, die sind irgendwie immer so gekennzeichnet von so einer zwei Seiten einer Medaille-Ding, so, weißt du?
Ja, es ist mehr so, dass sie für verschiedene Sachen stehen. Also, ja, ein Gott kann halt irgendwie auch, kann halt einen zerstörerischen Aspekt haben, aber er kann halt auch irgendwie für Liebe oder halt für Musik und Kunst stehen. Und dass quasi jeder Arm so für einen Aspekt der Gottheit irgendwie steht und den repräsentiert. Oder kann.
Genau, das. Aber wir sind noch nicht ganz durch, weil das sind ja ungefähr die so die Hauptgötter schlechthin. Dann gibt es ja noch Ganesha. Was ist denn mit dem eigentlich?
Ganesha?
Der beliebte Elefantenkopfkönig. Gott, ja. Nicht König.
Ganesha ist, glaube ich, dann schon einer der, ich weiß nicht, einer der Nebengötter?
Ja, also, ja, zumindest gesagt, ist er also der Sohn von Shiva und Parvati. Also
genau, genau. Aber ja, Brahma, Vishnu und Shiva und ihre Gattinnen, also Lakshmi, Parvati und Durga, Sarasvati, Lakshmi und Parvati, das sind ja so die Hauptgötter. Das sind ja sowas wie die, wie die im Vergleich, sowas wie die Olympia.
Ja, ja.
Und Ganesha, genau, ist der Sohn von Shiva und Parvati. Kennt man wahrscheinlich auch. Ist ein sehr... Oh, ich habe Insekten hier im Raum. Ist ein großer Gott mit so einem Elefantenkopf und vier Armen oder so. Genau, und das ist der Sohn von Shiva und Parvati. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür er steht.
Also ich glaube,
er ist ein Glücksgott, oder?
Ein Glücksgott, ja. Ich glaube, er ist bei Kindern sehr beliebt. Also ich kenne ein bisschen die Geschichte von, also nur ansatzweise.
Er ist irgendwie mal
ich glaube,
seine Eltern
Ganesha,
mit einer Ratte geritten, ne?
Ja, ja, er reitet auf einer Ratte. Das ist irgendwie sein Reittier. Im Übrigen haben sowieso fast alle Götter irgendwelche Reittiere. Ich glaube, die Frauen reiten häufiger mal auf Tigern, dann die eher männlichen Götter auf Stieren oder Bullen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, Ganesha Ich glaube, das ist ja der Sohn von Parvati. Der Parvati bewacht, glaube ich, während ihrer Meditation. Das ist auch etwas kompliziert. Auf jeden Fall denkt dann halt Shiva, was ist das denn hier für einer? Macht den wortwörtlichen Kopf kürzer, also köpft den, geht dann zu Parvati und die klärt ihn dann darüber auf, hey, das ist dein Sohn. Und dann erweckt Shiva Ganesha wieder zum Leben, indem er einen Elefantenkopf ihm aufsetzt. Also ursprünglich hatte Ganesha eigentlich keinen Elefantenkopf, sondern auch einen normalen, halbwegs menschlich aussehenden Kopf. Aber dann hat er ihn dann wiederbelebt, indem er ihn einen Elefantenkopf aufgesetzt hat.
Cool.
Aber wofür er jetzt nochmal stand, ich hab's komplett vergessen.
Ich glaube, er war irgendwie so eine Art Glücksgott. Also der ist unglaublich beliebt, weil er einem irgendwie, ich glaube, er beschenkt einem ein gutes Leben oder so, bringt einen zu Reichtum. Ich glaube, er war einfach ein Gott des Glücks, aber oh, nagelt mich nicht darauf fest, bitte. Das hier ist alles wirklich nur so ein ganz, ganz grober Abriss. Also das ist wirklich sehr, sehr alt. Da gibt es sehr viel zu lesen. Das ist sehr verzweigt, sehr verzwurbelt. Aber ja. Irgendwo muss man ja anfangen.
Genau, irgendwo muss man ja anfangen. Und das dient ja auch in erster Linie dem Zweck dazu, dass ihr mal so einen kleinen Einblick erhaltet. Weil das halt doch auch sehr, sehr kompliziert ist an manchen Stellen. Es gibt ja noch so ein paar Untergötter. Hast du noch welche im Petto? Allerdings kann ich dir auch nicht viel zu denen sagen, ehrlich gesagt. Also ich kenne nur noch Maya, was die Göttin der Illusion ist. Und ich glaube, es gibt noch... Die Sache ist, also ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Indien ist ein sehr, sehr großes Land und es gibt innerhalb dieser Religion auch sehr viele örtliche oder regionale Götter. Also teilweise hat sogar ein einzelnes Dorf einen Gott. Das kommt so ein bisschen diesem Heiligentum gleich, wie wir das aus dem Christentum her kennen. Also quasi jede größere Stadt oder Ort hatte halt so einen Heiligen, irgend so ein Mensch, der halt gute Taten gemacht hat und der dann zum Heiligen erklärt worden ist, weil er auch noch so ein bisschen, keine Ahnung, Wasser in Wein verwandeln konnte oder was weiß ich.
Oh, das kenne ich, den Trick kenne ich.
Den kennst du, ne? Nee, aber also es gab halt so, und so ähnlich müsst ihr euch das halt auch für die indischen Götter vorstellen. Also es gibt ganz, ganz viele regionale Ortsgottheiten, die dann noch unter diese Hauptgottheiten, die wir euch jetzt genannt haben, drunter fallen, aber die wir euch gar nicht alle nennen können. Und da kommen wir halt zu dem nächsten Aspekt, der so ein bisschen Parallelen hat zu dem Halbgott Herkules aus der griechischen Mythologie. Es gibt halt immer wieder Menschen, die halt die Reinkarnationen von Götter darstellen sollen. Hm. Und die haben halt in der indischen Mythologie auch ihre eigenen Geschichten und haben dann halt Erlebnisse oder Ereignisse und wo dann quasi auch erst herausgefunden werden muss, ah ja, okay, das ist jetzt quasi hier eine Reinkarnation von Shiva oder von Parvati oder so.
Was aber eigentlich früher auffallen sollte, weil diese Reinkarnation für gewöhnlich mit irgendwie himmelsblauer Haut dargestellt werden.
Ja, keine Ahnung, also, warum denen das nicht aufgefallen ist.
Aber ja, zu den Inkarnationen, da gibt es ja dann auch in der Mahabharata einen großen Teil auch über die Inkarnation und da fällt mir noch eine ein, die ich gelesen habe, ganz kurz, nämlich Krishna, eine der, ja,
wichtigsten... Auch sehr bekannt.
Eine der wichtigsten Inkarnationen von Vishnu? Ja? Ja, ich glaube. Ja. Auf jeden Fall. Eine Inkarnation. Auf jeden Fall. Krishna wurde, Vishnu wurde inkarniert als Krishna und kam auf die Welt und wurde sofort als das beste Baby gefeiert. Also wirklich. Best Baby India. Gibt's kein Vertun, ist das beste Baby der ganzen Welt. Und der kam zu einer Königsfamilie, in der er aufgewachsen ist, wurde er, glaube ich, adoptiert. Und dann eines Tages haben seine älteren Geschwister im Garten Früchte von einem Mangobaum runtergegessen. Aber Krishna war ja noch ein ganz kleiner Baby-Avatar. Und der kam halt nicht an die Früchte ran. Also hat er angefangen, Dreck zu fressen, weil er nicht außen vor gelassen werden wollte.
Okay.
Er hat einfach angefangen, Erde zu essen. Und seine Geschwister haben das halt gesehen und haben dann ihre Mutter gerufen, halt, ey, Mama, hier, Krishna isst Erde, mach mal bitte was dagegen. Und sie ist dann zugekommen und hat ihr halt gesagt, nee, iss mal nicht die Erde, das ist eklig, das ist dreckig, mach mal den Mund auf und spuck das aus. Und Krishna öffnet den Mund und seine Mutter sieht dann in seinem Mund quasi das gesamte Universum.
Okay.
Sollte man da nicht merken, dass mit dem Baby irgendwas nicht stimmt?
Ja, ich frage mich, wer an welcher Stelle was genommen hat. Nein, Spaß. Aber du hast natürlich recht. Okay, ja. Aber du hast recht. Krishna ist eine Reinkarnation von Vishnu.
Ah,
das stimmt. Geht's noch weiter, die Geschichte, oder das war gerade zu spannend?
Oh ne, das ist nur eine von vielen Geschichten. Krishna hat auch ein Ding für Butter. Das ist irgendwie so, der fährt voll auf Butter ab. Butter kann er irgendwie den ganzen Tag futtern, ohne aufzuhören. Keine Ahnung. Es ist irgendwie ein Ding. Krishna und Butter ist irgendwie yay. Macht man einfach.
Warum dann Rama? Also, ich verstehe es nicht. Nee, aber ja, falls ihr jetzt gedacht habt, ihr kommt hier ohne schöne Legende davon, dann haben wir euch müssen wir euch enttäuschen, denn wir haben ja noch ein klein bisschen was vorbereitet, nämlich zu einer weiteren Reinkarnation von Vishnu, nämlich dem, ich nenne ihn jetzt einfach mal, oder wobei, ich kann ihn einfach Avatar nennen, quasi ein Mensch. Aber da steckt halt ein Gott drin, so, ne?
Genau, und das ist der, wie schon vorhin angesprochene, Rama oder auch einfach Ram oder auch Ramachandra.
Genau, und seine Legende oder die Geschichte, die halt damit verknüpft ist, kommt halt aus dem Ramayana, ne? Mann, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Die Ramayana.
Ramayana.
Genau, das ist quasi, ja, sowas wie die Ilias, nur dass sie sich halt auf Rama bezieht.
Ja, ich finde, die Geschichte ähnelt so ein bisschen mehr dieser Geschichte von Perseus oder so, weil bei der Ilias hast du halt diesen Krieg und so weiter mit vielen Helden und so. Aber bei Rama ist das mehr so, er zieht halt so ein bisschen wie Perseus auf ein Abenteuer los. Aber fangen wir mal von ganz von vorne an. Es gibt nämlich den König Dasharatha, der im Königreich Kosala lebt und er hat mehrere Frauen. Allerdings, seine Ehefrauen gebären ihnen halt keine Söhne und daraufhin opfert er halt ein Pferd an die Götter und dann werden ihn 4 Söhne, ich glaube auch von 4 Müttern.
Von 3 Müttern.
3, okay, hatte ich das falsch in Erinnerung. Auf jeden Fall, er hat dann halt 4 Söhne, einmal Rama, Bharata, Lakshmana und Shatrughna. Okay, das sind die 4 Söhne. Und dann wird ja Rama auf Dämonenjagd geschickt. Wir sollten vielleicht, bevor wir damit beginnen, noch ein paar Wörter verlieren zu Dämonen und böse Wesen
in dieser
indischen Mythologie.
Die sind ja auch sehr wichtig. Es gibt, glaube ich, primär 2 Arten von Dämonen, nämlich die sogenannten Asura, was, ich glaube, verschiedene noch, ich glaube sogar noch ältere Götter sind als die Hauptgötter oder die ganzen Götter, die man halt vorfindet, werden Asura benannt und die sind so in der Mythologie die Widersacher, die immer wieder bekämpft werden. Und die wurden quasi im Laufe der Zeit dämonisiert.
Die Asura haben so ein bisschen was.
Ja, bitte.
Sorry, ich hatte dich auch unterbrochen. Ich finde, die Asuras haben irgendwie so ein bisschen was von die gefallenen Engel. Also das klingt so ein bisschen komisch, ja, aber so ein bisschen diese abtrünnigen, die ursprünglich mal bei den Göttern waren, aber dann gesagt haben, nee, wir wollen das hier ein bisschen anders machen und dann so ein bisschen die Abtrünnigen sind. Aber fahr fort,
genau. Entschuldigung. Wie gesagt, ja, das sind halt ja im Grunde vom Heiligen irgendwie abgewendete Gottheiten, die halt im Laufe der Zeit durch immer weiter dämonisiert werden. Und dann gibt es noch andere Dämonen, zum Beispiel die Rakshasas, die keine Asura sind, sondern das sind halt wirklich mehr so klassische Dämonen, irgendwie Bewohner der Unterwelt. Und ich glaube, es gibt die Rakshasas, das sind die männlichen, und die Rakshasis, das sind die weiblichen. Mhm. Und das sind halt große Dämonen mit irgendwie Tigerkopf und verdrehten Händen.
Und mehreren Armen und an einem Kopf mehrere Gesichter und hast du nicht gesehen. Also die sind schon, also die kommen mehr so aus so einer Art Unterwelt, sage ich jetzt mal, grob. Genau.
Ich weiß nicht, ob wir da jetzt Rakshasas und Asura vermixt haben, aber okay.
Nee, also das war schon eigentlich so, hatte ich das auch verstanden. Und genau, also Rama macht sich auf mit seinem Bruder Lakshmana zur Dämonenjagd. So, aber bevor sie einen Dämonen jagen, kommt es erstmal dazu, dass sie wie immer so oft in solchen Legenden an einen Königshof kommen. Nämlich vom Königreich Janaka.
Der
König heißt
Janaka. Der König Janaka. Heißt Janaka, das Königreich heißt Videha.
Ja, genau, du hast recht. Und dort treffen sie ja dann auf die Tochter Sita, nicht wahr?
Eine der Töchter des Königs. Und wie es so ist, funkt es natürlich gleich zwischen unserem Helden und der Protagonistin der Geschichte. Und dann...
Jetzt kommst du zu einer interessanten Parallele, ne?
Kommt es wie immer, genau, der König merkt, okay, da kommt dieser Typ an, der ist irgendwie voll cool und hat blaue Haut und ist irgendwie generell so der Super-Warrior.
Ja, genau.
Und der ist scharf auf meine Tochter. Okay, dem stellen wir eine Prüfung, damit er auch auf jeden Fall drauf geht und er meine Tochter nicht haben kann.
Ist irgendwie so jedes Mal so, ne?
Obwohl, diese Prüfung ist nicht ganz so tödlich.
Nee, aber sie ähnelt ja einer, die wir woanders her kennen, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen.
Genau, denn jeder, der Sita heiraten will, muss einen Bogen spannen, der in Besitz der Familie ist. Und der irgendwie ein Vorfahre des Königs von dem Gott, von Shiva erhalten hat.
Ja.
Und ich glaube, nur Shiva kann ihn spannen oder irgendwie kein Menschen können den halt nicht spannen.
Genau. Aber Rama ist ja kein gewöhnlicher Mensch.
Nee. Er ist nämlich eine Reinkarnation von... Jetzt muss ich mal gucken, warum ich meine
Vishnu.
Vishnu, okay, ich dachte, er wäre Shiva.
Nee, nicht ganz.
Okay, weil das wäre ja... Ich
bin auch schon beinahe verwechselt.
Das wäre ja dann ein bisschen... Ja, okay, ich habe dir den Bogen schon mal gegeben. Das ist ja, klar kann ich nicht. aber nein, er ist ja ein Gott. Er
so
ist Vishnu.
Richtig gepokert. Ne? Stimmt.
Katsching. Nein, aber er ist ja ein Gott, das heißt, er nimmt den Bogen und spannt ihn und er spannt ihn so weit, dass der Bogen in zwei Teile zerbricht.
Ja. Er muss nicht mal damit schießen, aber er spannt ihn halt so weit und dann ja, geht er kaputt.
Ja.
Woher kennen wir das?
Odysseus. Der hat doch auch einen Bogen gehabt, den allerdings nur er spannen konnte und der nicht von einem Gott war.
War der nicht von Athene oder so?
Ich glaube nicht.
Oder? Wenn ihr es wissen wollt, hört in unsere bisschen andere Odyssee-Folge rein.
Ja, macht das mal. Mach das mal.
Da haben wir da nämlich drüber gesprochen. Aber ja, also es gibt quasi die Parallele, weil nämlich Odysseus ja nach der langen Reise zurückkehrt und dann als Herausforderung müssen dann halt, glaube ich, alle irgendwie einen Bogenschießwettbewerb abhalten und keiner kann diesen Bogen halten. Und nur Odysseus schafft das dann halt. Aber zurück zu Rama, der ja dann diesen Bogen gespannt hat und quasi Sita als Frau auch gewinnt.
Genau. Und jetzt heißt Party.
Ja, genau.
Party. Und für eine richtige Party muss man ja auch seine Familie mit einladen. Das heißt, alle seine Brüder kommen mit an den Hof und ähnlichen auch Prinzessinnen die Töchter von dem König Janaka. Die mussten aber keinen Bogen spannen.
Nee.
Und ja, das ist
nur für die erste Tochter, ne?
Genau, das ist nur für die erste Tochter. Wow, das ist.
Ja, ich weiß.
Egal. Fette Party. Woo! Und Rama soll auch zum Kronprinzen vom Königreich da gemacht werden. Das
ist sein Vater, ne? Also er soll ja quasi seinen Vater dann ersetzen, also den Vater vom Königreich.
Also von seinem ursprünglichen Königreich, wo er herkommt.
Genau.
Ah, okay.
Gut, und da kommt es ja dann zu einer fiesen Intrige.
Genau, nämlich eine seiner Stiefmütter, es gibt ja drei, Kaikeyi. Der gefällt das nicht, denn die möchte wahrscheinlich, dass ihr Sohn halt der nächste König wird. Und
Der Sohn ist Bharata, ne?
Mhm.
Bharata, okay.
Bharata.
Mann, viele A's, Leute.
Ja.
Bringt uns nicht um, falls wir was falsch aussprechen.
Ich hoffe, wir kommen niemals zur Schweizer Mythologie, weil kann ich nicht richtig aussprechen.
Das wird schwer. Okay.
Die Stiefmutter, Kakeji, hackt einen Plan aus. Es wird spezifiziert mit Hilfe einer buckligen Sklavin. Führt sie irgendeine Intrige durch. Und das Ende der Intrige ist, dass Rama für 14 Jahre in die Verbannung geschickt wird. Begleitet von seiner jetzt Frau Sita und seinem Bruder Lakshmana.
Genau. Und ich glaube, das war irgendwie so, dass diese alte Frau eine andere Göttin gewesen ist, die ihr eingeflüstert hat, hier, wenn du nicht aufpasst, verliert dein Sohn völlig an Gunst und er wird deinen Sohn dann verstoßen und du wirst auch verstoßen und du hast keine Macht mehr am Hof, so nach dem Motto. Und daraufhin kommt es ja dann zu dieser besagten Intrige. Die wird auch im Ramayana ausgeführt, aber Freunde, dadurch ist, glaube ich, ein bisschen zu ausführlich. Entscheidend ist nur
14 Jahre, in denen sie dann jetzt Dämonen und Ungeheuer jagen, die werden, glaube ich, auch weiter ausgeführt.
Oh ja. Aber ich glaube, das Wesentlichste, was ja dann passiert, ist, dass Sita entführt wird.
Genau, nämlich von dem Dämon Ravana.
Diese Namen gleichen sich ganz schön. Aber gut.
Ja. Und er entführt sie nach Lanka.
Das ist heute das Sri Lanka.
Genau.
Also die Insel, die relativ große Insel in der Nähe von Indien. Und
da gibt es auch eine Parallele zur.
Der gehört ja zu den Rakasa. Oh Mann, diese Namen.
Rakshasa.
Rakshasa.
Rakshasa. Und die weiblichen Rakshasa heißen Rakashas. Oh Gott. Mann, jetzt kriege ich das nicht mehr hin. Was soll denn das hier? Ich habe das doch vorhin noch gelesen.
Rakashis.
Also, es sind Rakshasas und Rakshasis. Huiuiuiui. Aber da gibt es eine interessante Parallele, glaube ich, zur japanischen Mythologie, weil da gibt es in der Geschichte von Momotaro, einem japanischen Helden, der aus einem Pfirsich geboren wurde, die sogenannte Insel der Oni, also eine Dämoneninsel, wo halt alle bösen Geister und Dämonen und irgendwelche Füchse ihr Unwesen treiben.
Ja. Ach so, also das war...
Also das wie war gesagt, es gibt diese Parallele.
Ja, ja. Das ist eigentlich ziemlich interessant, dass es zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Völkern immer wieder so ähnliche Geschichten gibt. Da komme ich später auch noch, wenn wir mal bei den Wikingern sind, auch drauf zu sprechen, was das Thema Drachen angeht. Mhm. Aber bleiben wir bei Rama und Ravana, der ja jetzt Sita entführt hat. Und das ist quasi auch ein Dämon, der mehrere Köpfe und mehrere Arme hat, also irgendwie gefühlt 20 Arme so. Und Ravana ist besonders gefährlich, weil er nicht durch andere Dämonen und nicht durch Götter verletzt werden kann. Aber jetzt kommt ja der super Twist. Denn Rama ist ja bekanntlich sowohl ein Mensch als auch ein Gott. Das heißt, er kann ihn verletzen. Aber bevor
kein Mann kann mich töten. Ich bin kein Mann.
Ja, genau. Woher kennen wir das?
Mann, wir haben unsere Hölderinge.
Das ist schon. Das ist schon echt lustig, wenn wir jetzt so permanent so drauf verweisen können.
Nochmal kurzer Zeitsprung. Wir kommen halt da in den von Howard Campbell quasi definierten Monomythos. Es gibt halt eine. Der Held mit 1000 Gesichtern. Ich glaube, das ist alles in dem Buch drin. Also es gibt halt diese Heldenreise, diese klassische, halt diese Struktur so, man bricht auf, man kehrt über Schwelle, dunkelste Stunde, man findet das Elixier, man kommt zurück. Das ist so der klassische Helden, die klassische Heldenreise, ne? Mhm. Und es gibt irgendwie 6 oder 7 Arten von Geschichten, die sich, wenn man so Legenden, Mythen und Erzählungen aus der Weltgeschichte quasi betrachtet, die sich daraus kristallisieren. Und es gibt quasi nur diese 7 Arten von Geschichten, die sich aber in den Details unterscheiden.
Ah, okay. Und dann wahrscheinlich abhängig von der jeweiligen Religion oder Mythologie, dann halt unterschiedliche Götter oder.
Genau, das ist dann auch quasi eines dieser Details.
Das ist dann quasi alles Ausgestaltung dann, ne?
Genau, weil das ist jetzt quasi so diese klassische Geschichte, unser Held, ne, wird hintergangen und ihm wird halt etwas entführt und er muss sich halt einem Dämon stellen. Das ist ja im Grunde eine bekannte Geschichte. Halt auch, wie gesagt, durch diese alten Erzählungen quasi im Kulturgut irgendwie verankert.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir konkret zurück zu Rama. Mhm. Der hatte jetzt erstmal das grundsätzliche Problem, okay, seine Frau wurde natürlich entführt, aber halt auf Lanka, nicht Sri Lanka, das kommt erst später, Lanka, so, und da ist ja ein Meer. Wie überbrücke ich jetzt dieses Meer? Das stellt sich ein bisschen schwierig heraus, aber er bekommt Hilfe, nämlich vom Affenkönig Hanmun.
Der Affenkönig ist Sugriva.
Ah ja,
und stimmt. Der Minister des Affenkönigs ist Hanuman.
Ja, du hast recht. Und der hilft ihm dann dabei. Und da gibt es jetzt auch wieder so, das ist so ein bisschen wie bei Perseus. Da gibt es so 2 unterschiedliche Erzählungen. Einmal, der Affenkönig springt quasi mit Rama und ich weiß gar nicht, ob Lakshmana da auch noch mit dabei war.
Hanuman übrigens auch ein Affengott.
Ach so, also doch.
Ja, also, aber ach so, ich glaube,
der ist nicht der König, aber er ist der Affengott, okay.
Er ist ein, genau.
Ja, okay, das habe ich jetzt kapiert. Auf jeden Fall, sie springen übers Wasser und sind dann quasi auf Lanka, wo ja der Dämon herrscht. Die andere Legende ist, dass Rama dem Wassergott um Hilfe bittet und dann der für ihn eine Brücke baut, im Sinne von, du kannst einen Stein aufs Wasser legen und dieser Stein wird nicht im Wasser versinken. Also quasi, er legt eine Reihe Steine immer vor sich hin und kann dann halt von Stein zu Stein das Wasser überqueren.
Mhm.
Genau, und diese beiden Geschichten gibt es halt quasi. Und dieser Affengott an der Stelle hilft ihm halt. Ich glaube, das ist auch die etwas populärere Geschichte als jetzt die mit dieser Brücke.
Ja, ich hatte immer gedacht, dass die Brücke eher Kanon ist als der Sprung.
Ach so, okay. Ja gut, ja, aber gesagt, sicher bin ich mir auch nicht.
Ja, das ist halt wieder eine dieser Variationen in so alten Geschichten. Auch die ist ja sogar so, dass dass viele dieser Geschichten auch sich verändert haben, weil sie halt wieder oral übertragen wurden. Und die Mahabharata waren ja, da wurden ja sogar noch Bücher mit hinzugeschrieben. Hallo? Ach Gott, wir sind.
Nico?
Hallo?
Hallo.
Ah, okay, da bin ich wieder.
Okay. Ich hatte jetzt nicht ganz mitbekommen, was du noch gesagt hast. Du hast gesagt, das ist ja auch wieder einer dieser Geschichten, die... und dann habe ich
nichts mehr gehört. Achso, okay. Also, die Mahabharata und auch die Ramayana, das sind ja Geschichten, die wurden auch oral quasi weitergegeben, bevor sie niedergeschrieben wurden.
Ja.
Es gibt ja auch in der hinduistischen Religion gibt es ja Texte, wo einige quasi aber höher gestellt sind, weil die quasi noch oral übertragen wurden, bevor sie niedergeschrieben wurden.
Ja.
Obwohl sich Texte im Grunde gleichen. Und es ist ja auch so, dass in der Mahabharata, es wurden ja viele Jahre später, ich glaube, 600 Jahre später, wurden ja noch Bücher dazugeschrieben, nämlich ein erstes und ein siebtes.
Okay.
Das waren ursprünglich 5 Bücher, wurden dann aber 7.
Okay. Ja, also was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass diese ganzen diese Kämpfe und diese ganzen Geschichten und so weiter, dass das auch häufig in der Kunst halt, also wirklich in der Herstellung von Statuen oder wirklich in so Steinreliefs, sage ich jetzt mal, festgehalten wurde für die Nachwelt. Also, dass man wirklich dann quasi diese ganzen Geschichten mit Krishna, Durga, Shiva und so weiter, dass das alles da versucht wurde, für die Menschen halt festzuhalten, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir auch in anderen Kulturen und Religionen kennen, auch vor allem im Christentum, wo ja viele Leute zu dem Zeitpunkt, wo das Christentum sehr stark war, nicht lesen konnten und man sich dann dazu entschieden hat, wir stellen einfach die Geschichten Jesu in den Bildern, also in den Fensterscheiben und in den Reliefs, Steinreliefs in den Kirchen dar, um quasi die Geschichte zu erzählen, dann müssen die halt nicht unbedingt die Bibel lesen können oder so. Ich glaube, so einen ähnlichen Aspekt hat man hier auch, dass man quasi diese Geschichten versucht hat, in Steine niederzumeißeln, in Bilder, die halt für die Menschen verständlich waren und nachvollziehbar.
Kleiner Bildungsauftrag ganz am Rande. Flo, weißt du, wie Bilder in einer Bibel bezeichnet werden?
Oh, da fragst du mich was. Keine Ahnung.
Die werden Illumination genannt.
Illumination, okay.
Illumination, Erleuchtungen.
Ja, interessant. Ja,
weil sie das Dargestellte im Text so präsentieren, dass jeder es verstehen kann. Es wird quasi erleuchtet aus der Dunkelheit des Textes in die bildliche Welt.
Ah, okay, cool. Ja, ich meine, ich hätte jetzt fast gedacht, weil halt viele Heilige oder wie auch immer, wird ja auch häufig mit so einem Heiligenschein dargestellt, ne?
Das
Deswegen
könnte auch sein.
Erleuchtung.
Aber gut, zurück. Wir sind über die
Immer
Brücke
noch,
auf der
genau.
Insel rangekommen und jetzt gibt's erstmal Fat Action.
Ja.
Denn Ravana merkt halt, oh verdammt, der Typ ist seiner Frau hinterhergekommen. Jetzt nehmt dem fest und es gibt wahrscheinlich eine saukrasse Kampfsequenz, wie sich Rama zu Ravana durchkämpft. Und
Ja.
das macht er dann auch. Und
Und
sieht, er wird
dann,
befreit.
ja, und dann kämpft er auch noch gegen ihn und er besiegt ja dann auch noch Ravana. Und ja, Sita wird befreit und damit ist dann auch diese 14-jährige Verbannung beendet und Bharata, der sein
Baharata.
Bruder, Bharata,
Einarmiger.
der sein Bruder ist und quasi vorübergehend den Thron an sich gerissen hat, der sieht dann halt ein, okay, meine Mutter hat hier früher diese Intrige gemacht, ich überlasse jetzt dir den Thron und dann kehrt halt Rama zurück mit seiner Frau Sita und Lakshmana.
Außerdem bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er irgendwie auch gemerkt hat, okay, der war jetzt 14 Jahre im Exil und Exil ist
So ähnlich wie
wahrscheinlich
Tod.
keine nette Zeit. Die sind mit Sicherheit davon ausgegangen, dass er dabei drauf geht.
Ja.
Mit Sicherheit. Und jetzt nach 14 Jahren, nach 14 Jahren kommt er wieder und man hat bestimmt auch gehört, ja, der hat Rakshasas getötet und hat mit den Asuran gekämpft und der hatte diesen großen Asura da auf der Insel da, in diese große Insel hier im Süden von Indien hat er fertig gemacht. Ich glaube, mit dem willst du dich lieber ruhig stellen, weil wenn du mit dem Streit anfängst, dann bist du wahrscheinlich auch gleich tot.
Ja, genau. So. Das wird bestimmt so der Fall gewesen sein. Ich habe dann noch gelesen, dass Sita später nochmal eine Feuerprobe für Rama ablegen muss.
Weil der daran
Aber
gezweifelt hat, dass sie ihm untreu war und er sie dann verstoßen hat.
genau, also da kommt es auch nochmal zu so einer merkwürdigen Verwicklung. Ich weiß auch nicht, wie kommt das immer dazu in diesen komischen Legenden? Leute, was ist
Es
da
wird
los?
wahrscheinlich vermutet, oder es wird wahrscheinlich vermutet, dass Sita dann irgendwie doch mit Ravana was angefangen hat und
Ach
Rama glaubt
so.
das irgendwie und das heißt, Sita unterzieht dieser Feuerprobe, das heißt, sie steigt auf einen Scheiterhaufen, wird aber nicht verbrannt und dann nimmt Rama sie halt zurück.
Ah, okay, dann war
Ja.
das so. Okay. Ja gut, ich dachte, das wäre erst später gewesen und gar nicht mit Ravana. Aber dann hatte ich das falsch in Erinnerung.
Nee, das war schon mit Rama. Das war schon nachdem. Also Ravana ist schon tot.
So, ja. Nur ich dachte halt, dass sie nicht mit Ravana fremdgegangen ist.
Das wird vermutet.
Ja. Aber ist ja falsch. Wer geht auch schon mit einem Dämonen fremd? Aber
Ey,
ich
wenn der
würde sagen,
Preis
wir
stimmt.
sind. Der Preis stimmt. Genau, das ist in groben Zügen die Legende rund um Rama und wie er quasi dann zum König wird und seine Frau findet, sie zwischenzeitlich rettet und
Und wie gesagt, das ist halt super rough. Also das, was wir
ja.
jetzt besprochen haben, das ist so grob der Inhalt von den Büchern 2 bis 6.
Ja, genau.
1 und 7 wurden dann noch dazu gedichtet, sollen auch in der Qualität sehr abfallen. Aber in dem wird quasi auch festgelegt, dass Rama ein Gott ist. In diesen ursprünglichen 6 Büchern ist er halt einfach ein Mensch. Und noch, es wird halt nie gesagt, in diesen 6 Büchern wird nie gesagt, dass er halt eine Inkarnation von Vishnu ist.
Ja, also es ist, wir haben das halt jetzt versucht, grob für euch zu schildern, damit ihr so ein bisschen so einen Einblick bekommt, okay, das gibt es in der indischen Mythologie, das sind so diese Hauptgötter und das ist zum Beispiel jetzt eine von vielen, vielen. Geschichten, die es da in diesem, ich sage jetzt einfach mal, Universum oder in dieser Mythologie gibt. Und genau, Rama ist halt einer der bekannteren und auch sehr angesehenen und verehrten Helden im Hinduismus. Also der wird auch quasi aktuell oder immer noch verehrt von einigen.
Es ist wirklich, also jetzt aus meiner Perspektive, es ist wirklich sehr seltsam zu sehen, dass wirklich noch so Heldenfiguren auch halt als aktive Religion verehrt werden. Das haben wir ja, wie gesagt, haben wir ja am Anfang der Folge besprochen, haben wir hier gar nicht mehr. Also dass irgendwie Perseus, Theseus, Herkules irgendwie noch groß verehrt werden. Das sind ja wirklich, ja, reine Sagenfiguren und keine religiösen Figuren. Also so wie Jesus, der wird ja auch noch verehrt.
Ja. Also man hat halt nicht mehr diese Verknüpfung im Sinne von, so jeder hat halt so einen kleinen Schrein zu Hause, wo er dann so ein bisschen so Obst hinlegt und das so opfert oder irgendwie so nach dem Motto. Das gibt's halt bei uns nicht mehr. Und ja. Du hast schon recht, also das ist schon interessant, also dass das noch so gehandhabt wird oder ja, praktiziert.
Also wir haben sowas halt noch mit ja, der Verehrung von Jesus, aber der ist ja auch von seiner Figur her ganz anders charakterisiert. Er ist halt keine klassische Heldenfigur. Oder schon, er ist halt für unsere Sünden gestorben, aber er ist halt jetzt nicht dieser wirklich irgendwie antike Held, der halt gegen das Monster auszieht und die Stadt rettet.
Ja, definitiv. Das ging mit der Zeit auch verloren. Ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass die griechische Mythologie oder generell die Griechen und deren Götterwelt so ein bisschen an Bedeutung verloren hat, sobald das Christentum aufgekommen ist. Also das Christentum war zum einen auf der seelsorgerischen und hilfsbedürftigen Seite sehr, sehr gut für diese Zeit. Also ich rede jetzt vom alten Rom. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass sie die anderen Götter dann später sehr aktiv bis auch radikal vertrieben und also die Anbetung von Jupiter oder Zeus oder sonst wen, das wurde quasi unterbunden. Also das
fiel dann quasi unter das Heidentum. Das war ja dann, ja, was war das? Genau. Frevelhaft.
Genau, Götzenbilder oder ähnliches. Das wurde dann irgendwann nicht mehr akzeptiert. Also da gab es einen ganz klaren Wandel in der europäischen Religionswelt, sage ich jetzt einfach mal. Aber ja, das war unser kleiner Ausflug in die indische Mythologie.
Sehr interessant, sehr kompliziert, viele Namen. Oh Gott.
Ja, genau.
Richtig verwirrend wird es, wenn 9 Personen dieselbe sind.
Ja, ich wollte dich gerade noch fragen, wie hat es dir denn gefallen?
Ich finde es gut. Also wie gesagt, ich befasse mich ja, ehrlich gesagt, gerne mit Mythen und Geschichten, weil das ja auch so ein Einblick in die Kultur und in die Geschichte halt einer Religion, eines Landes von Menschen gibt. Mhm. Es ist immer wieder, ja, es ist immer wieder interessant, auch zu sehen, wie sich das einfach unterscheidet und ja, also wie gesagt, ich stehe auf Mythologie, vor allem, weil es auch viel Action gibt.
Ja, also für mich war es so ein bisschen, einfach was komplett Neues halt, ne? Also, man hat da ein paar Namen gehört, mal irgendwie am Rande mitgekriegt, dass es die gibt, aber so genau hatte ich davon einfach überhaupt keine Ahnung. Und du hast völlig recht, also es ist auch sehr stark verwirrend für jemanden, der sich jetzt nur so ansatzweise, wie wir beide das jetzt getan haben, damit beschäftigt oder so auseinandersetzt. Interessant, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen aus unserer Folge herausgeklungen, sind immer diese Parallelen, also zum Beispiel auch diese drei Obergötter oder Dreifaltigkeit, sage ich jetzt einfach mal, die man ja auch immer wieder findet, ne? Also die findest du ja auch in der griechischen Mythologie, die findest du quasi auch in der Mythologie der Kelten, der Wikinger oder so, die ja auch mit Odin, Thor und Loki drei Götter an der Spitze hatten. Und genauso hast du das halt auch da mit Shiva, Vishnu und Brahma. Und das finde ich auch immer wieder interessant, diese Parallelen, obwohl halt sich wahrscheinlich diese Völker zu dem Zeitpunkt noch gar nicht begegnet sind. Ja, das war diese Mythologie für Folge für dieses Mal. Mal schauen, ob wir noch dieses Jahr eine machen. Ich würde ja gerne im Winter dann doch noch mal in den Norden zu den Wikingern. Ich finde, das passt so schön in den Winter.
Ich muss sagen, wir haben ein bisschen den Oktober jetzt für unseren Podcast vercheckt. Wir hätten uns eigentlich ein bisschen mit Horror und Spooky-Kram auseinandersetzen müssen. Aber da habe ich auch nicht dran gedacht.
Gut, das können wir ja noch machen. Also ich glaube, wir haben noch eine Folge haben wir ja noch im Oktober.
Zwei. Das ist ein langer Monat.
Zwei sogar.
Ja.
Zwei, okay. Ja gut, wartet ab, was euch erwartet. Wir schauen mal, ob wir da noch was Gruseliges für finden. Und dann kommen wir zum Ende. Es gibt noch ein paar Housekeeping-Sachen zu erledigen.
Oh baby yeah. Für unsere Playlist haben wir wieder zwei Songs. Einen von mir, einen von Flo. Flo, möchtest du anfangen?
Gerne. Ich habe den Song Rise von Valley of Wolves.
Habe ich den Song schon, hat man den schon mal irgendwie in einem Film gehört? Weil,
also jetzt ja, rein vom Namen her. Ich glaube, den kennst du. Also ich glaube, der ist auch gar nicht so unbekannt. Ja, aber okay. ich mag generell die Band. Also die machen ganz coolen Stuff. Also
Ich höre rein. Den nächsten Song, den werdet ihr auf jeden Fall schon mal gehört haben, nämlich Blue Monday von New Order, rausgekommen im Jahr 1988. Richtig. Pumpt richtig und ist Techno.
ich muss dazu sagen, ich glaube, ich kenne ihn auch, aber ich bin halt ultra schlecht im Namen von Songs. Also Titel von Songs kann ich mir nie merken. Also da bin ich schlecht drin.
Ja, gut. Aber wie gesagt, den wirst du auf jeden Fall schon mal gehört haben. Oder zumindest in Teilen.
Okay.
Außerdem könnt ihr uns finden im Internet auf Instagram. Auf der Instagram-Seite bisschen anders, der Podcast. Und das gleiche auch, das gleiche auch nochmal auf Facebook in der Facebook-Gruppe bisschen anders Podcast. Bekommt ihr immer den Post zur aktuellen Folge, wenn sie online geht, am selben Tag. Zusammen mit dem Artwork, was ich für diese Folge jetzt noch hochladen muss. Die letzte Folge, wenn ihr das hört.
Kommt denn das Bild? Kommt denn wieder ein Bild?
Ja.
Okay, cool.
Ich muss jetzt noch ein paar Sachen fertig machen, aber dann setze ich mich da gleich dran.
Kein Stress. Okay.
Und damit sind wir durch. Florian, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Für diese Woche sind wir dann aber, glaube ich, erst einmal raus.
Ja, wir sind raus. Bis dann.